Ja, der heutige Predigttext gehört zu den ganz bekannten Texten der Bibel. Ich glaube, ihr kennt den alle. Und zwar geht es heute um den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe. 1. Korinther 13, es ist, denke ich, immer gut, wenn man das in einem auch sieht, in welchem Kontext das steht. Dieses Kapitel selber ist auf der einen Seite so umfangreich, dass man sich stundenlang darüber unterhalten könnte oder ich im Grunde auch stundenlang darüber predigen könnte, was natürlich nicht Sinn der Sache ist, ist klar. Oder auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist so selbsterklärend, dass man eigentlich das liest und dann klappt man die Bibel zu und sagt, ja, im Grunde alles klar. Und irgendwie dazwischen versuche ich jetzt einen Weg zu finden. Also in diesem Zusammenhang, wo dieser Text steht, das ist 1. Korinther 12, 8 bis 10. Da geht es um die Geistesgaben und Luther hat dieses Kapitel 13 auch überschrieben, die Liebe als die höchste Geistesgabe. Und da eigentlich vom Gesamtkontext stimmt das vielleicht sogar, passt das sogar ein bisschen besser. So, meine Bibel, die ich hier habe, ich lese nach der Elberfelder, die ist so klein, dass ich dann ohne Brille besser sehen kann. Also im Kapitel vorher heißt es, 1. Korinther 12, Abvers 8, das spricht Paulus über die verschiedenen Geistesgaben und die Einheit des Leibes und seiner Glieder. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Das ist so diese Aufzählung der Geistesgaben, das heißt so die neunfältige Geistesgaben, neunfache Geistesgaben. Die Ausleger sind sich eigentlich einig, dass es nicht nur diese neun Geistesgaben gibt, sondern dass sie eigentlich exemplarisch sind und es darüber hinaus noch mehrere Geistesgaben gibt. Und Paulus waren diese Geistesgaben wichtig. Und auch der Gemeinde in Korinth waren diese Geistesgaben wichtig. Und es ging dort viel um diese Themen. Bei uns mag das vielleicht nicht mehr ganz so bedeutend sein. Oder es ist auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Es gibt Gemeinden, da ist das eigentlich gar kein Thema. Und dann gibt es wieder Gemeinden, da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Und ich denke, da muss man auch sehen, dass man den richtigen Mittelweg da findet. Also Paulus sagt dann zum Ende dieses Kapitel 12, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Ist die Frage, was sind die größeren Gnadengaben? So direkt wird das nicht gesagt. Auf der einen Seite heißt es auch, dass, das ist ja im Vergleich mit einem Leib, dass jedes Glied am Leib auf das andere angewiesen ist, dass eigentlich alle gleichwertig sind. Auf der anderen Seite sagt er dann wieder aber, eifert um die größeren Gnadengaben. Also da kann man sich auch dann drüber unterhalten, was sind denn nur die größeren Gnadengaben oder sind sie doch alle gleich? Aber wichtig ist mir, dass Paulus sagt, eifert danach, also strebt danach, streckt euch danach aus. Das ist Paulus also schon wichtig. Und dann sagt er aber im letzten Satz dieses Kapitels, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Doppelpunkt. Einen Weg noch weit darüber hinaus, noch weit über diese Gnadengaben, die ja wirklich auch tolle Sachen sind, die wir uns sicherlich wünschen würden, dass viele von uns noch mehr von diesen Gnadengaben hätten. Aber ein Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und das ist jetzt dieser Weg der Liebe, 1. Korinther 13. Und dieses Kapitel sagt uns, also welcher Maßstab wird eigentlich angelegt? Es geht um den Dienst in der Gemeinde, es geht um das Miteinander. Wichtig ist, dass wir funktionieren, sage ich mal, du hast eben gebetet, es stimmt, Gott, Licht, es ist, kommt dir nicht in erster Linie darauf an, dass wir funktionieren, aber eine Gemeinde muss natürlich irgendwie funktionieren, jeder hat da seine Aufgaben und dieses Zusammenspiel hinzukriegen, was ist wichtig und letztlich um das vorwegzunehmen, das Entscheiden, wirklich nicht die Funktion, sondern Entscheiden ist die Liebe, die uns alle miteinander verbindet und das sagt Paulus in 1. Korinther 13, ich lese mal dieses, das ist das ganze Kapitel, ich lese das mal. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophetengabe habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie blähet sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Amen. Soweit der Bibeltext. Ich denke, ein wunderschöner Text, der mich auch damals, ich erinnere mich an so eine, als Jugendlicher, wo da so eine moderne Übersetzung war in der Leitplanke, der ein oder andere wird diese Jugendzeitschrift des Mühlheimer Verbandes noch kennen. Und das fand ich so toll, die habe ich dann während der Unterrichtsstunde rumgeben lassen und nach dem Motto, sollen Sie mal lesen, so, weil ich davon ausging, das spricht auch nicht Christen an. Und irgendwie, so wie ich mich erinnere, war die Resonanz auch ganz positiv. Also ein ganz toller Text, auch ein poetischer Text, sicherlich ein Text der Weltliteratur, könnte man sagen. Aber darüber hinaus hat er natürlich noch eine ganz konkrete Bedeutung für uns und er ist ja auch nicht ohne. In diesem Text steckt sehr viel Brisanz drin. Man könnte diesen Text so in drei Abschnitte teilen. Der erste Abschnitt, das sind die Verse 1 bis 3, da geht es um die Bedeutung der Liebe in unserem praktischen Christsein. Im zweiten Abschnitt, die Verse 4 bis 7, geht es um den Charakter der Liebe. Wie ist die Liebe eigentlich? Und wir werden feststellen, dass die Liebe eigentlich wie Jesus ist. Und im dritten Abschnitt, die Verse 8 bis 13, geht es darum, dass die Liebe in Ewigkeit bleibt. Also erstmal geht es um die Bedeutung der Liebe, dann den Charakter der Liebe und dann das Bleiben der Liebe. Ich gehe mit uns jetzt mal so die Verse durch. Vers 1 gleich, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede. Also, da ist jemand sehr redebegabt, rhetorisch begabt, das war Paulus, ganz sicher. Paulus sprach mehrere Sprachen, zweifelsohne, griechisch, lateinisch, aramäisch mit Sicherheit, das sind Sprachen, die er gesprochen hat. Also es gibt ja viele Sprachen, die wir haben und es ist toll, wenn man viele Sprachen sprechen kann. Es hilft, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, ja. Da wird's interessant, haben die Engel auch eine Sprache. Wir haben ja vorhin im Lobpreis gesehen und gesungen, oder ist uns vor Augen geführt worden, dass die Engel ja auch Gott preisen. Das ist ihre Hauptaufgabe im Himmel und sie sprechen natürlich auch mit Gott und Gott mit ihnen. Frage ist, in welcher Sprache reden die eigentlich? Also ganz sicher nicht in einer menschlichen Sprache. Für mich ist es immer so ein bisschen so wie diese Zungenrede, Sprachengabe. Ich denke, dass das diese Sprache ist. Weiß ich nicht, mag da auch falsch liegen. Aber jedenfalls gibt es eine spezielle Sprache der Engel. Und Paulus sagt ja, wenn ich in den Sprachen der Menschen oder sogar in den Sprachen der Engel rede. Also ganz, ein ganz redebegabter Mensch, aber keine Liebe habe. So bin ich ein tönendes Erz geworden. Tönendes Erz, das übersetzen andere auch mit dröhnender Gong. Ne? Wie so ein Gong, auf den man haut und dann dröhnt das da so, ja, irgendwie gut. Ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Das sagen, übersetzen andere mit eine dröhnende, eine schlagende Pauke. Also wo man irgendwie da nur so einzelne Schläge hat. Das sind ja eigentlich Instrumente. Ein Gong, eine Pauke. Wir haben das eben gehört, so schön, wie es im Psalm heißt. So, die Instrumente sollen ja eigentlich dafür da sein, dass eine schöne Melodie entsteht. Dass wir uns daran freuen, dass Gott sich daran freut. Aber wenn ich jetzt ein Mensch bin, der ohne Liebe viel redet, oder man könnte auch sagen, viel singt. Auch diese Lobpreislieder ist ja eine Frage, wie man sie singt. Singen wir sie auch mit dem Herzen? Das merke ich von außen nicht unbedingt. Da kann jemand wunderschön singen und ich weiß ja nicht, wie es in seinem Herzen aussieht. Aber bei Gott ist das ein ganz entscheidender Unterschied. Gott sieht ganz genau, wie wir etwas singen, wie wir etwas sagen. Und wenn wir die Liebe nicht haben, dann ist unsere Rede wertlos. Denn brauchen wir eigentlich, können wir auch den Mund halten dann. Und wir kennen, glaube ich, alle auch Menschen, die reden einen manchmal voll, sie texten einen zu, sie labern einen voll und man hat das Gefühl, ja, was ist da eigentlich jetzt irgendwie ein Inhalt oder sind das nur Geräusche, die jemand von sich gibt? Ja, ne? Und ich denke, all diese Sachen müssen wir uns auch selber fragen. Ne? Wir sind ja, ist auch so Frage, manche Leute haben so ein Redebedürfnis und das ist ja auch ein Stück weit, kann man das ja auch verstehen, aber ich merke es bei mir schon, dass es Unterschiede gibt, ob ich manchmal einfach so rede oder ob es wirklich so mit einer Haltung der Liebe ist und so sollte es natürlich sein. Ich werde jetzt nochmal ein kleines Thema ansprechen. Ich komme hin und wieder mal auch ein bisschen auf Politik, auf Flüchtlinge, Gesellschaft, so weil ich denke, das ist, beschäftigt mich sehr und beschäftigt unser Land sehr, beschäftigt euch auch sehr. Und ich denke jetzt mal gerade an die vielen Flüchtlinge, die jetzt bei uns sind. Ich weiß ja nicht, wie viele waren es jetzt, 1 Million im letzten Jahr. Und wir wollen und müssen uns mit diesen Menschen unterhalten. Aber wie macht man das, wenn man die Sprache nicht spricht? Und ich vermute, das ist von euch, wer spricht denn schon Arabisch? Wer spricht Farsi, was in Persien gesprochen wird? Wer spricht Dari, was in Afghanistan gesprochen wird? Keiner von uns oder ganz, ganz wenige. Und deswegen ist es ja auch nicht so leicht, sich mit diesen Menschen zu unterhalten. Die können häufig kein Englisch, Deutsch in der Regel ja sowieso nicht. Wie spricht man mit ihnen? Und trotzdem, will ich sagen, ich glaube, die Sprache der Liebe wird überall verstanden. Und das ist eben das, was ich hier auch rauslese. Selbst wenn wir menschlich gar nicht richtig kommunizieren können oder es sehr schwer fällt mit Händen und Füßen vielleicht, wenn wir den anderen lieben, ihm Wertschätzung entgegenbringen, ich glaube, das merken die Menschen. Bei allen kulturellen Unterschieden, das muss man natürlich auch sehen. Es ist ja nicht alles so. Für uns ist das einfach, wenn ich jemand die Hand gebe, einem Mann, einer Frau, einem Mann, das ist für uns normal. Das so begegnet man sich. Das ist bei denen ja nicht immer so. Da tun sie manche sich schon schwer und da haben wir dann auch unsere Schwierigkeiten. Wie verstehen wir das? Also insofern gibt es gewisse Differenzen und trotzdem bleibe ich dabei. Man merkt es ja, ob jemand jetzt jemand provozieren will und jemand, sag mal, wenn ich einer tief verschleierten Frau, der die Pranke vors Gesicht halten oder vor die Hand hat und nur gib mir mal die Hand. Ich glaube, das ist auch nicht die Sprache der Liebe. Aber da, wo man einfach merkt, dass man auf den anderen zugeht und ich glaube, da entsteht Kommunikation. Das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, der mir eingefallen ist dabei. Vers 2. Und wenn ich Prophetengabe habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Eben haben wir gesagt, Rede ohne Liebe ist wertlos. Vers 2 heißt, auch Geistesgaben ohne Liebe sind wertlos. Und Paulus fängt hier an mit der Gabe der Prophetengabe, also Gabe der Weissagung. Das heißt, entweder sehe ich, was in der Zukunft passieren wird, oder noch häufiger, ich habe ein Wort, ich kriege, Gott schenkt mir Blick in das Herz eines Menschen, was ihn bewegt, was gerade sein Problem ist. Das ist eine ganz wertvolle Gabe. Paulus sagt sogar, für ihn ist das eigentlich die wichtigste Gabe. Im nächsten Kapitel gleich, 14, sagt Paulus, also fängt an, strebt nach der Liebe, das ist das Allerwichtigste, eifert aber nach den geistlichen Gaben, das wollen wir also auch tun, besonders aber, dass ihr weissagt. Also für Paulus ist schon die Weissagung, die Prophetiegabe eigentlich die wichtigste. Und trotzdem sagt er, auch wenn ich diese wichtigste Gabe habe, diese Gabe, die einen ja in gewisser Weise auszeichnen könnte, oh, da sieht jemand, der sieht in die Herzen der Menschen, da muss man aufpassen, dass man damit richtig umgeht. Und da sagt Paulus, wenn ich diese Gabe quasi falsch benutze, vielleicht sogar in machtmissbräuchlich benutze, dann ist sie wertlos. Das hilft gar nichts. Und das bringt mir als Mensch auch nichts. Ich bin kein besserer Mensch, kein besserer Christ, wenn ich die Prophetengabe habe. Das ist ja auch eine Gefahr bei diesen Geistesgaben. Leute, die auch gerade spektakuläre Gaben haben, in anderen Sprachen reden können, das hört jeder, so ein Mensch, irgendwie muss ja ein ganz weiser, ganz reifer Christ sein. Nein, überhaupt nicht. Der Geist gibt die Gaben, wem er geben will. Und da kann auch ein ganz unreifer Christ kann trotzdem die Gabe der Sprachenrede haben. Das ist auf der einen Seite schön, dass Gott da keine Unterschiede macht. Auf der anderen Seite müssen wir auch unser Bild teilweise loswerden, dass wir denken, das ist nur eine Auszeichnung von Gott. Das ist es nicht. Und darauf dürfen wir uns auch nichts einbilden, wenn wir diese Gaben haben. Gabe der Weissagung. Jesus sagt in der Bergpredigt, und ich finde, die Bergpredigt und dieses Hohelied der Liebe ist ein bisschen vergleichbar, finde ich. Also die Bergpredigt, würde ich sagen, das sind so die Grundregeln des Christseins. Und das könnte ich hier auch von 1. Korinther 13 sagen, so die Grundregeln eigentlich, was das Grundgesetz, könnte man vielleicht auch sagen, was gilt eigentlich im Reich Gottes. Und da sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 7, 22, sagt er, ja, nicht alle, die irgendwie mich Herr, Herr nennen, werden einmal zu meinem Vater im Himmel kommen. Dort, wenn der Tag des Gerichtes ist, dann wird es Menschen geben, die werden sagen, ja, haben wir nicht in deinem Namen, Jesus, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Also geweissagt. Jesus wird sagen, ich kenne euch überhaupt gar nicht. Nur wer den Willen meines Vaters tut, nur der hat einen Platz im Himmel. Also auch Weissagung, etwa spektakuläre Dinge, dass jemand Wunder tut, das gibt es alles, aber das ist nicht automatisch ein Beweis dafür, dass derjenige auch den Geist Gottes hat. Also auch die Weissagung, die Paulus sehr hoch schätzt, darf nicht überbetont werden. Und weil ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Es geht hier um den Glauben. Und da würde man sagen, der Glaube ist eigentlich das Herzstück des Christseins. Der Glaube, ich in der Gebetsgemeinschaft wurde vielfach gebetet, zu Recht. Gott schenke uns den Glauben, dass wir doch glauben mögen daran. Und hier geht es um einen ganz großen Glauben, einen Glaube, der sogar Berge versetzen kann. Neulich, ich weiß gar nicht, mit wem das war, ob das mit meiner Frau war oder im Haus, habe ich darüber gesprochen, sage, ehrlich gesagt, glaube ich, ich kenne keinen Menschen, der so einen Glauben hat, der Berge versetzen kann. Dabei sagt Jesus das ja eigentlich, Matthäus 17, da sagt Jesus, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, also ganz klein, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich wegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Also sag mal, das ist doch eigentlich die Erfüllung. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Dass wir so einen Glauben haben, dass wir sogar zu Bergen sagen können, geh von hierhin nach dahin und der Berg ist weg. Aber gibt es solche Menschen? Kennt ihr solche Menschen? Ich kenne solche Menschen nicht. Und ich frage mich wirklich, meint Jesus das so oder meint er das vielleicht im übertragenen Sinne? Aber hier greift Paulus das auf. Ne? Er sagt, selbst wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, so jetzt kommt's aber, habe aber keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst dieser, so ein weltbewegender Glaube, der alles kann, dem nichts unmöglich ist, ist ohne Liebe vor Gott nichts, gar nichts. Und deswegen, das ist vollkommen richtig, dass wir unseren Glauben ausstrecken. Aber das Entscheidende ist immer die Liebe. Und es ist alles, ohne Liebe ist alles nichts. Also das Reden ist nichts ohne Liebe. Die Geistesgaben sind nichts ohne Liebe. Das ist das, was Paulus uns hier sagen möchte. Vers 3 geht es weiter. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Hier geht es um Opferbereitschaft. Jemand ist bereit, alles oder ganz viel hinzugeben, seinen Besitz zu verteilen unter die Menschen, den Armen zu geben. Toll, unglaublich. Der hängt nicht an seinem Besitz, der gibt alles hin. Aber ohne Liebe, wertlos, interessiert Gott gar nicht. Und auch Jesus weist in der Bergpredigt schon darauf hin, wenn wir eben Spenden geben sollen, dann müssen wir auch damit aufpassen, wie wir das machen. Jesus sagt, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen. Also das ist für uns natürlich ungewohnt, aber nach dem Motto, hier, ich habe eine ganz große Spende und seht das mal alle, wie toll ich war, sagt Jesus, wer das macht, der hat seinen Lohn dahin. Das ist unnötig, ihr braucht es gar nicht zu machen. Und auch hier ist wieder ein Dienst am Nächsten, der eigentlich sehr wertvoll ist, ist ohne Liebe wertlos. Also insofern auch die ganzen diakonischen Dienste, die gemacht werden, die natürlich an sich wichtig sind, ne? Kindergarten, Altenheime, Obdachlosenarbeit, Gefängnisseelsorge, alles wichtige Sachen, aber ohne Liebe zählen sie bei Gott nichts. Oder auch so ein Opfermut hier, das kann man sich auch fragen, was ist denn eigentlich damit gemeint? Wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Ich denke, es klang in den Gebeten auch an, dass Christen werden ja weltweit ganz stark verfolgt. Das ist ja bekannt, die Christen sind mit Abstand die am meisten verfolgte Religionsgruppe. 100 Millionen Menschen, schätzt man, werden weltweit verfolgt. Die Verfolgung sieht natürlich unterschiedlich aus. Aber es gibt Menschen, und die gab es damals auch im Römischen Reich, die für ihren Glauben einfach verbrannt worden sind, die abgefackelt worden sind, ans Kreuz gehängt worden sind, die in Kerker gegangen sind. Also das gab es alles und das gibt es alles. Und ich denke, ihr auch, wir haben Hochachtung vor diese Menschen. Wir fragen uns, würde ich das denn überhaupt durchhalten? Hätte ich überhaupt die Kraft dazu? Und immer wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, sagen eigentlich alle, das kann man jetzt nicht sagen. Ich kann nicht jetzt sagen, ja, wenn es so sein wird, schaffe ich es, oder nee, das schaffe ich sowieso nicht. Auch das ist immer eine Frage, Gott gibt die Kraft, die man braucht. Und ich denke, wenn man in so einer Situation ist, dann glaube ich und hoffe ich, dass Gott einem dann auch die Kraft geben wird. Aber hier, auch das kann wieder falsch verstanden, es kann so einen Heroismus geben. Nach dem Motto, ja, ich bin bereit für meinen Glauben zu sterben, ich bin bereit ins Gefängnis zu gehen. Und also wenn man das so heroisch macht, so heldenhaft macht und wo man vielleicht im Nachhinein feststellen muss, es geht, eigentlich geht es mir gar nicht um meine Liebe zu Jesus, sondern ich will irgendwie dem Regime was zeigen, ich will zeigen, wie toll ich bin, was für ein harter Hund ich bin oder was weiß ich. Das ist alles wertlos. Also insofern sieht man, da kommt es Gott nicht aufs Ergebnis an, sondern nicht, wie viel Almosen ich gebe, nicht, ob ich ein Jahr im Gefängnis für ihn sitze, sondern entscheidend ist die Liebe. Mache ich das aus einer Haltung der Liebe heraus, aus Liebe zu Gott und den Menschen, dann sind diese Werke selbstverständlich wertvoll. Erstmal sage ich nochmal, auch Werke ohne Liebe sind wertlos. Also eben war Reden ohne Liebe ist wertlos, Geistesgaben ohne Liebe sind wertlos, Werke ohne Liebe sind wertlos. Das steht hier so, das ist auch so. Wer jetzt sich vielleicht erinnert, eine letzte Predigt ist ja noch nicht so lange her, da habe ich ja über Matthäus 25 gepredigt, das Weltgericht, wo wir vor Jesus stehen werden und Jesus dann sagen wird, was ihr einmal diesen Geringsten getan habt, was habt ihr mir getan, da habe ich gesagt, Werke sind wichtig, es geht nicht, wir können nicht nur glauben, sondern wir müssen auch etwas tun für den Herrn. Aber das ist kein Widerspruch, sondern es geht darum, wir sollen etwas tun für ihn, aber aus Liebe heraus, das muss die Motivation sein. Die Motivation, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, aber das klassische Beispiel sind diese Zeugen Jehovas mit ihren Wachtürmen, die dann irgendwelche Striche, sich Stundenkontingente erkaufen. Weiß ich nicht, wie ihre Motivation da ist, aber wenn es darum geht, dass ich irgendwelche Leistung vollbringen will, das interessiert Gott nicht. Aber wenn ich aus Liebe etwas tue, das interessiert Gott sehr wohl. Also das war erstmal, wie wichtig, das war der erste Abschnitt, wie wichtig die Liebe in unserem praktischen Christsein ist. Und jetzt geht es um den Charakter der Liebe, ab Vers 4. Da fängt es so an, die Liebe ist langmütig. Andere Übersetzungen sagen geduldig, das kann man so und so übersetzen. So, und ich sagte ja vorhin schon, das ist eigentlich eine Charakterisierung Jesu. Also man könnte jetzt für die Liebe, kann man auch mal Jesus einsetzen. Und wenn man sagt, Jesus ist langmütig, dann fragt man sich vielleicht, woran hat sie das gezeigt? Ich habe da jetzt einfach so dran gedacht. Ich finde es ja schon interessant. Jesus kommt auf diese Welt, hat einen Auftrag und er weiß eigentlich, seine Wirkzeit ist begrenzt. Er hat ja nur maximal dreieinhalb Jahre hier gewirkt, ungefähr im Alter von 30 angefangen zu predigen. Aber wieso wartet er denn so lange? Wieso wartet er 30 Jahre? Er weiß, das Leben ist so kurz und er wartet so lange. Sagt man, naja, hätte er schon mit 20 angefangen, hätte er viel mehr bewirken können. So würden wir vielleicht denken. Aber wir können ja natürlich nicht in Gottes Geheimnisse gucken, aber es wird seinen Sinn gehabt haben. Jesus musste zubereitet werden, musste die Menschen kennenlernen, musste sehen, wie ticken die Menschen, wie sind sie drauf, musste die Sprache der Menschen sprechen, lernen. Also Jesus ist langmütig. Also für die Liebe kann man immer Jesus einsetzen. Wir können aber auch unseren eigenen Namen einsetzen. Und dann beginnen vielleicht schon manche Fragezeichen, wo man sich fragt, naja, ist das bei mir eigentlich so? Das ist natürlich der Wunsch Paulus und Gottes. Also wenn ich jetzt sage, Rainer ist langmütig, gut, dann überlege ich mal, langmütig, geduldig. Wobei, ich glaube, das ist nicht so mein Problem. Ich glaube, ich bin eher eigentlich schon so ein geduldiger Mensch. Aber gut, die Menschen sind unterschiedlich. Dann, die Liebe ist gütig. Oder andere Übersetzungen sagen, freundlich. Jesus ist freundlich, ja. Doch, Jesus war freundlich. Ist den Menschen freundlich begegnet. Frage ich mich, Rainer ist freundlich? Ja, häufig bin ich freundlich, ja, aber ich bin nicht immer freundlich. Das muss ich auch ehrlich sagen. Ich weiß, es gibt Menschen, die sind freundlicher als ich. Das ist so. Und das ist aber ein bisschen natürlich Frage der Persönlichkeit. Jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich geschaffen. Und da sehen wir aber auch so, wo unsere Baustellen sind. So kann man jetzt weitergehen. Die Liebe neidet nicht. Da muss man ein bisschen schwierig zu verstehen. Da habe ich mal eine gute Nachricht. Was sagen die denn? Die sagen, die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Das finde ich ganz, also wenn man, wie gesagt, Jesus einsetzt, Jesus eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Also Jesus war kein Eiferer, nicht kein Sektierer, der sich irgendwie dieses klassische Beispiel auf so eine Holzkiste stellt und den Leuten da, was weiß ich, Bußpredigten hält. Das war Jesus nicht. Jesus war ganz normal, hat mit Leuten gesprochen, ist den Leuten zugegangen. Ja, wie ist es bei uns? Wie sieht es bei dir aus? Da könnt ihr jetzt eure Namen einsetzen. Eiferst du für den eigenen Standpunkt? Also im negativen Sinne eifern. So ein bisschen hektisch und auf die anderen gar nicht hören. Die Liebe tut nicht groß. Oh, interessant. Jesus tut nicht groß. Nein, Jesus war der Sohn Gottes. Er hat aber nicht groß getan. Überhaupt nicht. Die Liebe prahlt nicht, sagt die gute Nachricht. Sie bläht sich nicht auf. Das finde ich eine ganz interessante Formulierung. Jesus hat sich nicht aufgebläht. Wie ist es bei uns? Blähen wir uns vielleicht doch manchmal auf? Diese Ausdrucksweise, die wir aufblähen, fand ich so interessant. Ich habe sie wiedergefunden. Ein paar Kapitel davor, Kapitel 8, Vers 1. Da lese ich mal. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte mit diesem Götzenopferfleisch. Ich weiß nicht, vielleicht die Hälfte von euch weiß, was das ist, die andere vielleicht nicht. Ich erkläre es nochmal. Also Götzenopferfleisch war damals ein großes Thema in Korinth, ist ja in Griechenland, im heidnischen Umfeld. Da wurden ja viele andere Götter angebetet. Denen wurde auch geopfert. Und nachdem man das dann geopfert hatte, das Fleisch, oder zum Teil wurde ja auch nur Rauch oder nur Teile von dem Tier geopfert, wie in Israel ja auch, und der Rest des Fleisches wurde auf dem Markt dann angeboten. Das konnte man kaufen. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen günstiger war als anderes Fleisch, wie dem auch sei. Jedenfalls haben jetzt auch Christen gesagt, naja, natürlich können wir das Fleisch kaufen, warum sollen wir das Fleisch nicht kaufen und essen können? Es gibt ja keine anderen Götter außer Gott, diese Götzen gibt es ja gar nicht. Also kann ich das doch machen. Und da sagt Paulus auch, ja, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Ja, das ist richtig, das stimmt, kann man machen. So, dann wäre die Sache eigentlich erledigt. Aber es gab eben andere Schwächere, die einfach gesagt haben, nee, also das kann ich doch nicht machen. Das Fleisch ist an den Göttern geopfert. Götzenopfer. Und wenn man sagt, vielleicht gibt es keine anderen Götter, aber vielleicht steht da ja letztlich Satan dahinter und das will ich nicht. Also da muss man uns fernhalten, da muss man sich reinhalten von, so ein Fleisch essen wir nicht. Das ist theologisch, sagt Paulus, im Grunde nicht, ich sage mal in Anführungszeichen, Unsinn. Das kann man essen. Aber Nun war das eben das Problem, wenn man dann zusammen dann saß, auch in der Gemeinde wurde ja auch zusammen gegessen, und da war nur das Fleisch aufgefahren. Und da gab es eben Leute, die sagten, nee, aber ich, ist das ein Götzenopferfleisch? Und wir gesagt, nee, und das weiß ich doch nicht, ist doch egal. Nee, dann esse ich davon aber nicht. Und dann kam es ja auch zu Unruhe in der Gemeinde. Und da sagt Paulus eben, die Überschrift ist auch von diesem Kapitel 8, Rücksicht auf die Schwachen beim Essen von Götzenopferfleisch. Also Paulus sagt, ja, es stimmt zwar, eigentlich dürften wir das, aber die Erkenntnis bläht auf. Also das ist, wenn ich viel weiß, das ist ja auch ein bisschen so die Gefahr der Leute, die viel wissen, ne, dass sie mit ihrem Wissen sagen, ja, sie theologisieren und sagen, so ist das aber und du musst das nur machen und das verstehst du nicht richtig, aber ich sage dir, wie es ist. Das ist ein Aufblähen, die Liebe aber erbaut. Und die Liebe geht damit anders. Und das sagt Paulus auch. Die Liebe sagt, na ja, denn verzichtet doch mal darauf. Denn kauft ihr eben auf dem Markt das Fleisch an, das Fleisch, was nachweislich nicht kein Götzenopferfleisch ist, ist vielleicht ein bisschen teurer, aber egal, dann habt ihr eure Ruhe. Das ist die Liebe. So geht die Liebe damit um. Das fand ich auch hochinteressant und wo es dann eben auch konkret wird. Ja, ich lese noch mal ein paar Verse. Zu diesem Vers 4 hat jemand anders das so ein bisschen noch mal aus seiner Sicht dargestellt. Die Liebe gibt nicht so schnell auf. Die Liebe meint es gut mit mir. Die Liebe gönnt dem anderen alles. Und die Liebe steht zu sich selbst. Vers 5 geht es dann weiter. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Die Liebe ist nicht unanständig. War Jesus unanständig? Nein. Jesus hat den Takt gewahrt. Er ist auf die Menschen ganz normal, korrekt zugegangen. Vielleicht bis auf eine Ausnahme. Bis auf die Schriftgelehrten und Pharisäer. Da war er nicht sehr taktvoll. Die hat er ordentlich mal auch im Grund und Boden geredet. Die Ottern gezüchtet, ihr Schlangenbrut. Das war aber auch eine andere Ebene. Da wollte Jesus bewusst so eine theologische Auseinandersetzung. Er wollte ihnen zeigen, dass, weil das ja Menschen waren, auf die er sonst nicht erreichen konnte. Aber wenn es um einfache, normale Menschen ging, denken wir an die Frau an die Samariterin am Jakobsbrunnen, war natürlich Jesus immer sehr einfühlsam, sehr taktvoll. Die Liebe sucht nicht das Ihrige. Und das sagt Paulus auch an anderer Stelle, darum habe doch niemand das Seinige im Auge, sondern jeder das, was den anderen fördert. Das ist der Blick der Liebe, ist immer auf den anderen gerichtet. Das ist genau das Gegenteil von Egoismus, Egozentrik, dass immer ich im Mittelpunkt stehe. Es geht um den anderen. Es geht um den anderen. Beispiel Götzenopferfleisch. Dem anderen zuliebe verzichte ich darauf. So, jetzt mache ich wieder einen kleinen Ausflug in die Politik, weil ich nicht missverstanden werden möchte. Wir hatten vor ungefähr einer Woche, gab es eine kleine Begebenheit. Ihr habt es vielleicht gelesen, ich glaube, der iranische Ministerpräsident Ayatollah, ich weiß es nicht genau, wie er heißt, Rouhani oder so ähnlich, hat Italien, Rom besucht. So, und dann habe ich gesagt, naja, wenn dieser hohe islamische Geistliche kommt, so dann müssen wir mal alle unsere Skulpturen, die Büsten, die da stehen, die da häufig so sind, wie Gott uns erschaffen hat, also nackt waren, die wurden dann in Holzkisten verpackt. Bitte? Okay. Zum Abendessen wurde kein Wein serviert. Gut, dass man ihn nicht zwingen kann, Wein zu trinken, ist klar. Aber auch, weiß ich, war das Matteo Renzi, der italienische Ministerpräsident, hat gesagt, naja, also wir haben überhaupt kein Wein auf dem Tisch. Ich will sagen, das meine ich nicht damit. Ich denke, hier geht es um ganz verschiedene Dinge. Jemand hat mal gesagt, und ich halte das für richtig, Politik kann ich nicht mit der Bergpredigt machen. Und Politik, sag ich mal, kann ich auch nicht mit dem Hohelied der Liebe machen. Bei dem Götzenopferfleisch, da geht es um Geschwister in der Gemeinde, um Rücksichtnahme auf Schwache. Was wir hier erlebt haben, was ich sehr ablehne, ist einfach, dass man einen Kniefall macht vor einem islamischen Geistlichen, der letztlich sein Ziel ist, dass der Islam die ganze Welt beherrscht und man das Gefühl hat, achten unsere Kultur überhaupt nicht und wir sollen aber deren Kultur bis aufs Höchste achten. Das meine ich nicht damit. Und gehört zwar nicht direkt in die Predigt rein, aber ich möchte nicht missverstanden werden. Also es geht schon um Rücksichtnahme, aber es gibt auch Grenzen. Und ich gibt auch gewisse Dinge, wo man einfach auch mal zu seinen eigenen Werten stehen muss und wo man sich nicht unterbuttern lassen darf von politischen Vorsichtsmaßnahmen oder wie auch immer. So, dann geht es hier weiter. Sie sucht nicht das Ihrige, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie rechnet Böses nicht zu. Wichtig ist, das Böse wird nicht etwa übersehen. Es ist nicht so, dass ich blende das vollkommen aus. Nein, ich sehe schon, was der andere da macht. Das ist nicht rechtens. Aber es wird dem anderen nicht gegengerechnet. Wir Menschen neigen ja manchmal dazu, da will ich mich auch überhaupt nicht von außen ausnehmen von, dass wir so Punktekonto quasi aufbauen, das zurechnen, sagt er, ah ja, da hat er schon wieder und das ist schon wieder und da ist jetzt das passiert und dann baut sich so was auf, was denn natürlich die Liebe verhindert, was keine Liebe mehr ist. Und hier sagt Paulus, also die Liebe ist so, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie sieht es zwar, sagt aber, okay, ist zwar nicht richtig, aber ich will es ihm jetzt mal nicht anrechnen. Aber mir ist wichtig, dass wir das nicht etwa übersehen. Also Gottes Liebe macht nicht blind. Wir sehen das schon. Oder wir entscheiden uns dafür, es dem anderen nicht zuzurechnen. Vers 6. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Es gibt ja diesen Satz, dieses geflügelte Wort. Liebe macht blind. Und das gibt es bei der menschlichen Liebe tatsächlich manchmal. Man macht sich ein Wunschbild vom anderen, was eben meinen eigenen Wünschen entspricht. Diese Liebe nimmt nicht alles wahr und will auch nicht wahrnehmen, was dieses Bild trüben könnte. Wir finden solch eine blinde Liebe beispielsweise bei Menschen, die sich unsterblich verliebt haben. Man spricht die aber, man sieht alles durch eine rosarote Brille. In dem Moment nimmt man die Fehler des anderen nicht wahr. Und das hat schon manche Menschen auch ins Verderben geführt, ins Unglück geführt. Unsterblich verliebt sein. Aber auch bei Eltern, die ihre Kinder nicht realistisch sehen können oder wollen, finden wir das zunehmend. Wenn man manchmal Lehrer hört, die sich mit Eltern unterhalten müssen und wo sie sagen, ihr Kind macht das. Nein, mein Kind doch nicht. Das kann gar nicht sein. Mein Kind macht sowas nicht. Man will das einfach nicht wahrhaben. Das ist Liebe, die blind macht. Aber blinde Liebe ist nicht die wahre Liebe. Und Paulus spricht in diesem Text von der sehenden Liebe, die sehr wohl auch die Ungerechtigkeit des anderen sieht. Und sie ist darüber traurig. Wie könnte wahre Liebe sich auch freuen, wenn der, den sie liebt, Unrecht tut? Nein, sehende Liebe freut sich mit der Wahrheit. Sie atmet auf, wenn Ungerechtigkeit erkannt und ausgelöscht wird. Und wir haben hier generell bei dieser Frage der Liebe, Ungerechtigkeit, Böses, wir haben immer so zwei Pole, die wir beachten müssen, auch in unserem Leben, ganz allgemein als Christ. Wir haben einmal die Wahrheit, was ist wahr, was ist richtig, was ist falsch. Und wir haben eben die Liebe da, die sagt, komm, nimm den anderen so an, wie er ist, denke an ihn, er ist auch nur ein schwacher Mensch. Und dazwischen bewegen wir uns immer und wir müssen es irgendwie schaffen und wir sollten es schaffen, das in Einklang zu bringen. Ich habe da so zwei Thesen mal gefunden, die finde ich ganz interessant. Das eine bedingt das andere eigentlich. Die Wahrheit braucht eine liebevolle Hand, um den anderen zu helfen, mit seinen Problemen umzugehen. Und die andere Seite ist die Liebe braucht ein erkennendes Auge, damit sie sieht, wie ist es wirklich? Wo ist sein Problem? Oder wo hat er auch was nicht richtig gemacht? Also diese beiden Sachen, Wahrheit und Liebe, das zusammenzubringen, man kann es auch wirklich so ganz schlicht sagen, die Wahrheit in Liebe sagen. Das ist so einfach gesagt und ist gar nicht immer so leicht im Leben. Denn Vers 7 weiter, die Liebe erträgt alles. Die Liebe erträgt alles. Für uns ist das menschlich nicht vorstellbar. Irgendwo muss doch eine Grenze sein. Bei uns hat alles seine Zeit und sein Maß. Irgendwann ist Schluss. Aber gilt das auch für Gott? Gott erträgt unendlich viel Leid und Sünde und Not der Menschen. Gott erträgt das alles. Und wir fragen manchmal, wann kommt Gott dann endlich wieder? Warum greift Gott nicht längst ein? Das ist Gottes Liebe. Das ist seine Geduld, dass er möchte, dass noch viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es ist schön, wenn, so wie Emtrud sagt, wenn wir diese Zeit nutzen, einfach noch, dass wir Leuten das Evangelium sagen und Menschen dann noch umkehren können. Auch hier wieder, ich spreche was an, damit ich nicht missverstanden werde. Der Mensch sagt, irgendwo muss doch eine Grenze sein. Und das Thema Grenze ist wieder Thema Flüchtlinge, wo man sagt, es gibt keine Obergrenze, hat Angela Merkel gesagt. Jetzt sage ich, glaube ich, habe letztes Mal schon gesagt, sage ich nochmal dazu, ich kann Politik nicht mit 1. Korinther 13 machen. Ich kann nicht sagen, ja, aber hier steht's doch, die Liebe erträgt alles, also muss ich hier alle Menschen aufnehmen. Ich glaube, das ist auch euch klar, das ist doch jedem klar. Der gesunde Menschenverstand sagt einfach, irgendwann ist Schluss. Ne? Letztes Jahr 1 Million, dieses Jahr noch 1 Million. Dann werden die Familien nachgeholt. Wie viele Millionen kann unser Land aufnehmen? Wir können viel aufnehmen, wir können viel tun, sollen wir auch. Aber da sage ich, natürlich muss es da irgendwann eine Grenze geben. Auch damit ich nicht missverstanden werde, sage ich das so deutlich. Die Liebe glaubt alles. Und interessant ist ja auch, also Gott glaubt ja auch an uns. Wir glauben an den anderen, also wir glauben dem anderen, wir unterstellen dem anderen das Gute. Ne? Glauben nicht an, der meint das doch wieder so und so, nein, sondern wir glauben erstmal das Gute. Und Gott glaubt auch an uns. Glauben ist hier im weiteren Sinne auch so als Vertrauen gemeint, als Treue gemeint. Gott hat Vertrauen in uns. Und das bedingt auch, dass er uns viel Freiheit gibt. Gott gibt uns viel Freiheit. Paulus sagt in diesem Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 12, mir ist alles erlaubt. Ausrufezeichen. Ein wunderbarer Satz, ganz toll. Natürlich steht er in einem gewissen Kontext. Mir ist alles erlaubt. Aber auch da, ja, aber. Aber grundsätzlich ist man, ich darf alles. Es gibt nicht von vornherein, dass Gott sagt, nee, das geht gar nicht. Sondern grundsätzlich darf ich erstmal alles als Prämisse. Eine grenzenlos erscheinende Freiheit. Man sagt, ja, warum macht Gott, der weiß doch genau, wir können mit dieser Freiheit gar nicht umgehen. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Gottes Vertrauen ist größer als menschliche Dummheit. Wir Menschen tun uns schwer mit der Freiheit und deswegen gibt es ja auch Menschen, die sich dem Islam auch zuwenden, konvertieren, also aus unserer Gesellschaft, vom Christentum, wobei ich denke, das sind keine überzeugten Christen, aber aus dem christlichen Umfeld, die sagen, ja, im Islam weiß ich wenigstens, was ich tun soll. Da wird die 5 Säulen des Islam, 5 Mal am Tag beten und da gibt es klare Regeln. Das ist im Christsein tatsächlich nicht ganz so. Aber das ist ja eigentlich gerade unsere Freiheit, unsere Chance, die Gott uns gibt. Gott muss nicht in nervöser Ängstlichkeit alle unsere Fehlentscheidungen sofort korrigieren. Gott kann uns aushalten. Ne, das sagen wir, wieso guckt Gott, wieso schaut er sich das alles so lange an? Haben schon die Psalmisten gesagt damals, also im Alten Testament. Das kann doch nicht sein, Gott muss doch mal eingreifen. Ja, Gott wird auch mal eingreifen. Gott hat aber sehr viel Geduld. Und das passt nicht immer so ganz mit unserer Vorstellung überein. Die Liebe hofft alles. Hoffnung zielt immer auf die Zukunft. Und viele Menschen sehen die Zukunft aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung eher negativ. Aber das ist nie die Sicht Gottes. Von Gottes Sicht her gesehen gibt es immer noch Wege und Möglichkeiten. Und es ist auch nicht gut, zumindest früher gab es so Zeiten, wo die Christen immer die Schwarzseher waren. Die sagen, oh, die Welt ist so schlecht und es wird alles immer schlechter. Mag sein, dass die Welt schlecht ist. Aber Gott hat für jeden Menschen immer Möglichkeiten. Ja, Gott hat für jeden einen Weg. Und selbst der Tod ist nur ein Feind, der überwunden wird. Der Tod ist schlimm, er beendet unser menschliches Leben. Aber er beendet ja nicht unsere Existenz, das geht ja weiter. Jesus hat den Tod überwunden und das Interessante ist, die Liebe bleibt ja in Ewigkeit. Der Tod, der bestimmt hier unser Leben irgendwann, aber die Liebe bleibt bestehen. Die Liebe erduldet alles. Geduld wird häufig mit Nachgiebigkeit oder Inkonsequenz verwechselt. Das sind ja Begriffe, die nicht positiv sind. Nachgiebigkeit, inkonsequent. Nein, aber Geduld Gottes ist ein Ausdruck unendlicher Kraft. Was ich gesagt habe, Gott hält uns aus. Gott hält auch diese Welt aus. Geduld braucht keine raschen Lösungen oder schnelle Erfolge. Gott hat einen langen Atem. Und das Interessante, diese Geduld gilt auch für die Menschen, die Gott ablehnen. Gott erhält und erträgt diese Menschen. Es fällt uns manchmal schwer zu begreifen, dass Gottes Liebe eine bedingungslose und voraussetzungslose Liebe ist. Und dass diese Liebe eben nicht nur für liebenswerte und liebenswürdige Geschöpfe gilt. Können wir vielleicht auch ganz froh sein. Ich denke, wir sind auch nicht immer liebenswert und liebenswürdig. Aber deswegen liebt Gott uns doch trotzdem. Und in der Bibel heißt es, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Ja. Seien wir froh darüber. Ärgern wir uns nicht darüber, dass es auch den Gottlosen so gut geht. Darüber kann man sich menschlich gesehen manchmal ärgern. Man sagt, was soll das? Was habe ich denn davon? Ich bin Christ und mir geht es irgendwie genauso, vielleicht noch schlechter als dem anderen. Aber die Liebe ärgert sich nicht. Die Liebe neidet nicht, sondern sie gönnt dem anderen das Gute. Durch die Liebe Gottes wird eine Atmosphäre geschaffen, in der alles Leben wachsen kann. Geduld. Wenn ich gleich den ersten rausziehe, den ersten grünen Spross, weil ich denke, das ist bestimmt Unkraut, ja, dann wird nichts sein. Sagt Jesus ja auch in dem Gleichnis von dem einmal, wo Unkraut da ist und wo eben der gute Weizen da ist, sagt, lasst das doch wachsen. Ihr könnt das doch gar nicht erkennen, ob das Unkraut ist oder ob das Weizen ist. Also es braucht auch seine Zeit, damit die Frucht zur Reife kommt. Die positive Frucht, aber auch das Negative, auch das Böse muss zur Reife kommen, ja, damit es abgeerntet werden kann. Wenn wir diese Liebe Gottes in uns aufnehmen, werden wir auch auf unsere Umgebung ebenso lebensfördernd einwirken. Wir werden auch den anderen freigeben, sich zu verändern und nicht versuchen, dieses zu erzwingen. Das ist ja auch häufig so, dass auch in Beziehungen, dass man versucht, man ärgert sich im anderen. Oder gelegen oder teilweise auch zu Recht. Teilweise ist man einfach nur empfindlich, teilweise hat man Recht. Man ärgert sich über den anderen und möchte den anderen am liebsten verändern. Nur das wird der andere in der Regel nicht so gerne hören, das funktioniert selten. Und deswegen ist es eigentlich auch, es ist auch Gottes Weg, so den anderen freigeben, sich zu verändern. Sicher kann man Dinge sagen, aber der andere muss sich selber verändern. Freigeben, Geduld haben. Das war jetzt der Charakter der Liebe und jetzt kommen wir auf die Ewigkeit der Liebe zu sprechen. Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, die Paulus ja eigentlich so hochschätzt, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Gaben sind endlich. Die Liebe ist unendlich. Denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, auch für unsere Demut. All unsere Gaben sind Stückwerk. Jemand kann tolle Dinge erkennen. Auch ich kann hier vielleicht Dinge sagen, wo ich denke, das habe ich von Gott erkannt, hat Gott mir gezeigt, das mag auch so sein. Es bleibt immer Stückwerk. Oder wenn jemand in Sprachen spricht, eine Prophetie hat oder so, toll, aber Stückwerk. Wir sehen nicht alles. Das ist so wie bei einem Puzzle. Das ist so ein Teil oder zwei, drei Teile. Das könnte das sein. Doch, ich glaube, das wird das sein. Und manchmal haben wir recht und wenn man das ganze Bild sieht, manchmal sagt man, da habe ich mich doch getäuscht. Irgendwie sah das für mich ganz anders aus. Also alles, was wir tun, ist Stückwerk. Noch. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und das Vollkommene ist die Ewigkeit, wenn wir im Himmel sein werden. Das ist dann das Vollkommene. Dann brauchen wir die Stückwerke nicht. Das Stückwerk hat uns geholfen auf dem Weg zu Gott hin. Aber dann wird das Vollkommene das Stückwerk ersetzen. Auch als Bild, ich denke da manchmal an so Schriftfragmente. Vielleicht wisst ihr vielleicht auch, es gibt manchmal so ganz kleine Fitzelchen von irgendwelchen Handschriften, ich denke da vor allen Dingen an biblische Handschriften, gilt aber auch für andere, die man gefunden hat und wo man sagt, hier ist so ein halber Vers aus dem Buch Micha irgendwie und dann packt man das irgendwie zusammen und versucht dann, und das gelingt in aller Regel auch bei biblischen Schriften, zu bestätigen, dass der Urtext mit dem Text, der vielleicht 500 Jahre später ist, dass da übereinstimmt. Und das ist toll, wenn man so Fragmente hat. Und es gibt zum Beispiel bei den verfolgten Christen in Nordkorea zum Beispiel, die sind froh, da sind Bibeln ja selbstverständlich verboten, wenn sie eine Seite aus der Bibel haben, irgendwo eine Seite und die kursiert dann und wird von Gefangenen zu Gefangenen weitergegeben, wird abgeschrieben, da hat man eine Seite, vielleicht hier von 1. Korinther 13 oder so, ganz wertvoll. Aber wenn ich ein Buch habe, die ganze Bibel habe, dann lese ich ja nicht diese Fragmente. Warum sollte ich? Und das ist für mich das Gleiche. Das Vollkommene wird das Stückwerk ersetzen. Stückwerk ist wichtig, notwendig, solange es nichts Vollkommenes gibt. Vers 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Mit dem Erwachsenen wird das Kindische abgelegt. Nicht das Kindliche, das ist ja ganz, darf man nicht unterscheiden. Jesus sagt, wer nicht werdet wie die Kinder. Dies Kindliche, dies Naive in gewisser Weise, das sollen wir uns erhalten. Aber das Kindische, was dumm ist, das sollen wir ablegen. Und das sagt Paulus, der selbst sehr hohe Erkenntnisse hatte. Das sagt der Theologe, der seine Botschaft, die wir bis heute nach 2000 Jahren noch legen, er sagt, das wird am Ende wird das alles nicht mehr zählen, wird das ins richtige Licht gestellt werden. Ich will aus meiner Kindheit mal so ein bisschen was Kurzes berichten, was ich so an was ich mich zurückerinnere. Ich weiß nicht, wie alt war ich da, vielleicht 10, 11 Jahre, da habe ich so irgendwie mal gedacht, ah ja, wenn man so Zeit hat, so nach der Schule, Hausaufgaben und gemacht, was macht man denn eigentlich? Ich gedacht, eigentlich macht es doch Sinn, immer Dinge zu machen, für die man Geld bekommt. Und dachte, Geld ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man irgendwie leere Flaschen sammelt und die gibt ab und kriegt dann 20 Pfennig damals ja dafür, das ist irgendwie doch ganz wichtig. Also da habe ich so gedacht, ah, das war eine Erkenntnis, die ich damals hatte. Wenn ich freie Zeit habe, dann investiere ich die, damit ich Geld bekomme. Heute würde ich darüber lachen und ihr wahrscheinlich auch. Also wenn das mein Lebensziel wäre, das habe ich natürlich längst abgelegt, längst weggetan. Ich glaube nicht, dass das eine gute Erkenntnis ist. Klar, es hatte was Wahres dran. Geld, wir müssen unseren Lebensunterhalt verdienen, richtig. Aber für Geld alles zu tun, ganz vieles zu tun, das ist ganz sicher nicht die Sicht Gottes. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Unser stückweises Erkennen wird durch das vollständige Erkennen ersetzt werden. Und er sagte, wir sehen das wie durch einen Spiegel. Also man muss eben sagen, das waren ja nicht die Spiegel, die wir heute haben, die ja ein glasklares Bild von uns geben. Das waren so Metallspiegel, so wie man sich vorstellt, wie ein Blech vielleicht. Und wenn man sich mal ein Blech mal sieht, da sieht das verzerrt aus. Ja, ungefähr so wird es irgendwie sein. So sagt, wir sehen jetzt wie durch einen Metallspiegel. Also auch nicht direkt, sondern so über Kreuz. Man sieht denn über die Spiegel, was da hinten irgendwie so ist. Und das ist eben ein verzerrtes Bild. Und dann werden wir ihn einmal so sehen, wie er ist. Gott sieht uns jetzt schon so, wie wir sind. Wir dagegen sehen immer nur einen Teil von Gott. Das ist wie so ein Tropfen oder so ein, oder von mir auch ein Glas aus dem Ozean. Ja, das ist jetzt, ja, das ist der Atlantik, ja. Das ist ein kleiner Teil davon. Und bei uns ist es eben so, wie Paulus auch sagt, 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln jetzt im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind jetzt auf Glauben angewiesen, das geht gar nicht anders. Das Schauen kommt später. Und später wird es einmal so sein, dass Gott mit uns reden wird von Angesicht zu Angesicht. Oder, so hat er es bei Mose gesagt, von Mund zu Mund. Im 4. Buch Mose finde ich interessant, wie Gott auch sagt, zu den Propheten, zu den anderen Propheten, hat Gott durch Worte, durch Eingaben gesprochen. Mit Mose hat er gesprochen von Mund zu Mund, ne, auf dem Berg Horeb, als er die Gesetzestafeln empfangen hat. Gott hat ihn von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht. Das werden wir auch einmal erleben, in der Ewigkeit. Eine besondere Auszeichnung, dass Gott das mit uns macht. Und der letzte Vers ist ja ein beliebter Vers, den sich auch Konfirmanden gerne auswählen oder der dann meist so ein bisschen im Zusammenhang gerissen wird. Aber egal, ist ein schöner Vers. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte oder die größere aber von diesen ist die Liebe. Wenn ich das aus dem Zusammenhang reise, dann kann das nur wie so ein schöner Satz sein. Da kommt Gott ja auch gar nicht drin vor. Aber eigentlich, wenn wir das im ganzen Kontext sehen, ist es eine Zusammenfassung von Vers 7, ne? Wo es heißt, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das finden wir hier nochmal. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte von diesen aber ist die Liebe. Ja, damit bin ich am Ende angekommen. Es war wieder ein wenig lang, aber ihr habt gut zugehört. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Amen.